Mit dieser Musik ist das klar, Jörg Sobiela hier aber durchgehört. Wir wechseln die Jahrhunderte, wir lassen das London des 17. Jahrhunderts hinter uns und kommen und sind schon im mythischen Reich des Westerns, im Reich der Lonely Heroes, der einsamen Helden.
Ja, Tex Ritter und Henry Miller, das war der Song zu dem Film 12 Uhr mittags, an dem kommt keiner vorbei in dem Genre, der das liebt. Das ist ja ein wirklich großer Film von 1952, Grace Kelly und Gary Cooper in den Hauptrollen.
Aber ein paar Worte doch darüber, das ist ja mehr als ein Action-Western. Der Film ist völlig perfekt, das stimmt alles. Man sagt doch, und in dem Fall stimmt es, glaube ich, wirklich, er gehört zu den 100 Filmen, die man wirklich gesehen haben muss.
Ja, ja. Das kleine Label Medianet Edition in Kassel hat sich auf Filme zum Hören spezialisiert, nicht etwa indem sie da die Tonspuren herausnehmen, sowas geht ja auch, sondern sie suchen die meistvergessenen literarischen Vorlagen und produzieren Lesungen. So auch bei diesem Filmklassiker, dessen Drehbuch auf eine Kurzgeschichte eines unbekannten amerikanischen Erzählers zurückgeht, The Tin Star, also der Blechstern. John W. Cunningham hat sie geschrieben 1947. Und die Geschichte beginnt folgendermaßen: Heiko Graul liest, Sheriff Dwayne wird vom Bürgermeister und dem Hilfs-Sheriff beschworen, die Stadt zu verlassen. Diesen Anfang kennen wir auch aus dem Film.
Es ist erst 11. Du hast noch eine Stunde, bevor er ankommt. Du kannst dein Pferd nehmen. Während er wie zu sich selbst sprach und Dwayne ihn von der Seite her mit einem halben Lächeln ansah, wurde ihm leichter zumute. Hier, erhielt Dwayne einen Stift entgegen. Unterschreib und mach, dass du aus der Stadt kommst. Das Lächeln um Dwaynes Mund verschwand. Ich bin für diese Aufgabe gewählt worden. Ich brauche keine Befehle entgegenzunehmen, auch nicht vom Bürgermeister. Sein Gesicht entspannte sich. Es ist simpler, als du denkst, Percy. Als Jordan damals nicht gehängt wurde, wusste ich schon, dass dieser Tag kommen würde. Vor 5 Jahren, als dieses lachhafte Urteil gegen ihn erging, wusste ich, dass er kommt. Ich habe darauf gewartet. Aber nicht, um Selbstmord zu begehen, sagte Metrick mit leiser Stimme, und seine Augen wanderten zu Dwaynes gichtigen Händen. Des Sheriffs knotige, gekrümmte Finger ballten sich zu Fäusten, so als wollten sie sich verbergen, und sein Gesicht rötete sich leicht. »Vielleicht bin ich nicht mehr so schnell, aber schießen kann ich immer noch.« Der Bürgermeister erhob sich und ging langsam zur Tür. »Leb wohl, Dwayne!« »Ich sage nicht, leb wohl, Percy, noch nicht. Leb wohl!« wiederholte Metrick und ging hinaus. Toby wandte sich vom Fenster ab. Sein Gesicht hatte einen angespannten Zug um den Mund. »Du hättest zurücktreten sollen, so wie er es vorgeschlagen hat, Dwayne. Du kannst es schon mit einem von den beiden nicht allein aufnehmen, geschweige denn mit allen zweien. Und wenn Pierce und Frank Colby auch noch kommen und sie alle wieder zusammen sind wie früher, halt die Klappe, Toby«, sagte Dwayne. »Halt um Gottes Willen die Klappe!« Er ließ sich plötzlich am Schreibtisch nieder und bedeckte das Gesicht mit den Händen. »Vielleicht hat ja der Knast einen anderen Menschen aus ihm gemacht.« Er saß ganz steif und atmete flach. »Was willst du denn tun, Dwayne?« »Nichts. Solange Sie nichts anfangen, kann ich nichts tun. Nicht das Geringste. Vielleicht hat ihn der Knast verändert. Das kommt vor. Ich erinnere mich...« »Hör zu, Dwayne«, unterbrach ihn Toby, dessen Stimme erstmals einen drängenden Ton annahm. »Der Knast mag manche Männer verändern, aber Jordan nicht. Die haben doch schon längst abgesprochen, was sie hier unternehmen wollen. Warum würde sonst der junge Jordan da drüben sitzen und uns beobachten? Dafür ist er extra 300 Meilen weit hergekommen.« »Ich habe Männer in den Knast gehen sehen, die waren so hart wie Stahl. Und als sie rauskamen, waren sie wie umgewandelt und fingen ein neues Leben an. Vielleicht ist Jordan...« Tobys Gesicht nahm erneut einen finsteren Ausdruck an. Entmutigt wandte er sich wieder dem Fenster zu. Dwayne ließ die Hände sinken. »Das glaubst du wohl nicht, Toby, ja?« Toby seufzte. »Ach, du weißt doch, dass es damit nichts ist, Dwayne. Er hat geschworen, dass er dich kriegen wird. So sieht's doch aus.«
Ja, und darauf läuft es auch hinaus, auf das Kriegen. Ein ungleicher Kampf, 3 Banditen gegen einen alten Sheriff, der mit seinen gichtigen Händen den Colt nicht mehr so schnell genug ziehen kann. Und die Leute aus der Stadt sind angstgetrieben und lassen ihn allein.
Da deuten sich schon Unterschiede zum Film an. Also was unterscheidet Film und Story oder anders gefragt, wo trennen sie sich?
Ja, ist ja immer heikel. Literatur und Film sind ungleiche Geschwister. Mal scheitert der Film an seiner literarischen Vorlage, mal übertrumpft er sie. Es gibt ja da nur selten das Glück einer kongenialen Gleichwertigkeit. In unserem Fall hier behält der Film eindeutig den Lorbeerkranz, den er schon immer hatte. Die Motive, die Figuren, die Handlungsstränge in der Short Story sind kleiner, schlichter, kürzer, ganz auf den Showdown fixiert. Das ist eine typische Zeitschriftengeschichte. Umso erstaunlicher, was da der Film draus gemacht hat. Eine melancholische Western-Ballade, wie wir sie kennen. Und schließlich ist der Film ja auch eine Feier der Ehrenwerte des freien Amerikas.
Der Film ist, wir haben es gesagt, gehört zu denen, die man wirklich gesehen haben muss. Warum sollten wir denn die Geschichte kennen?
Ja, die Geschichte ist nicht schlecht oder uninteressant, sie ist eben nur anders. Und als Dokument, um die Wurzeln dieses wunderbaren Films zu kennen, und Heiko Graul als Sprecher macht seine Sache ja auch ausgesprochen gut. Diese markige, kantig-kehlige, ein bisschen forcierte männliche Stimme, die passt natürlich zu dem rauen Genre der rauen Welt in einem staubigen Präriestädtchen im Mittleren Westen, so vor 100 Jahren.